Friedemann hat schon angesprochen. Wir haben eine verkürzte Adventszeit dieses Jahr, da der vierte Advent auch der Heilige Abend sein wird. Aber noch sind wir in dieser Adventszeit. Und ich habe genau dieses gleiche Empfinden, dass diese Zeit, auch dieses letzte Jahr, sehr schnell vergangen ist. Und Weihnachten steht schon vor der Tür. Aber eine Woche noch haben wir Advent. Und ich habe mich gefragt, wie leben wir als Menschen im Advent? Was beschäftigt uns in diesen Tagen? Oder was beeinflusst und bestimmt unsere Gedanken und unser Reden oder unser Tun? Erfreuen wir uns noch an der Geburt des Erlösers? Oder haben wir uns an diese Zeit schon so gewöhnt, alle Jahre wieder kommt Weihnachten und eigentlich sind es eher andere Gedanken, die uns beschäftigen oder unsere Seele überschatten, Zukunftsängste, Krisen, Krankheiten, Ungewissheit oder eben die Schlagzeile des Tages, die uns ja ständig erreichen. Erst unlängst habe ich es selbst erfahren, wie schnell auch wir Christen, wenn wir zusammenkommen, über das politische Geschehen reden oder über die Krisen, die wir sehen. Wir sprechen von Angst vor der Flüchtlingen oder Angst vor der Zukunft oder über die bedenklichen politischen Entwicklungen in unserem Land oder auch in dieser Welt. Aber ich habe mich letzte Woche gefragt, ob wirklich diese Gedanken so viel Macht über uns gewinnen sollen, gerade jetzt auch in der Adventszeit. Oder ob trotz aller Krisen und Unsicherheiten wir unseren Blick auf was ganz anderes richten müssen. Wie leben wir als Menschen in Advent? Worauf kommt es an? Und diese Fragen, die sollen uns heute beschäftigen. Nicht, weil wir weltfremd sein wollen, sondern weil ich glaube, es wichtig ist, wir uns immer wieder auf das Eigentliche und auf das Wichtige konzentrieren müssen. Und ich denke, wir finden sogar eine Antwort in dem klassischen Adventsabschnitt aus Lukas 1, wenn wir weiterlesen oder dort weiterlesen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Da haben wir ja in der Predigt darüber nachgedacht, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Maria wird überrascht und verwirrt vom Engel Gottes, von Gabriel, der ihr die Geburt eines Sohnes ankündigt. Das war zunächst shocking, verwirrende Gnade sozusagen. Denn Maria war verlobt mit Josef, aber noch nicht verheiratet und die beiden hatten als Verlobte keinen Geschlechtsverkehr miteinander. Aber dann erklärt ihr der Engel, dass der Heilige Geist über sie kommen und sie den Sohn Gottes gebären wird. Denn Gottes Kraft kennt keine Grenzen. Und Marias Antwort ist absolut vorbildlich. Sie ordnet sich in Gottes Plan ein, ist bereit, die ganze Schmach und die Spannung zu ertragen, die diese Nachricht mit sich bringt. Es ist bewundernswert, wie sie ihren Ruf und ihre eigenen Interessen überhaupt nicht in den Vordergrund stellt, wie sie trotz äußerem Druck dem Plan Gottes vertraut und sie eigentlich die erste Person ist, die Jesus ungeachtet der persönlichen Konsequenzen annimmt. Und was passiert danach? Die Geschichte geht weiter und wir wollen sie jetzt lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 39 bis 56. Da heißt es: Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. Das heißt, nicht lange nach der Ankündigung des Engels macht sie sich auf den Weg. Und wohin geht sie? So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegneteste Frau aller Frauen oder aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt seine Barmherzigkeit denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben: Begegnung und Lobpreis im Advent, denn dieser Text erstellt uns im Grunde 2 Menschen im Advent vor. Advent heißt ja Ankunft. Und die Verse 39 bis 45, sie sprechen von der Begegnung 2 Menschen, die auf die Ankunft ihrer verheißenen Söhne warten. Das ist das Erste, was wir hier sehen: Begegnung im Advent. Und ein bisschen, da kann ich mit diesen 2 Damen nachfühlen. Vor genau genommen 20 Jahren um diese Zeit waren meine Frau und ich auch voller Erwartung auf das neue Leben, das uns geschenkt werden sollte. Und wir haben damals hautnah erlebt, was es bedeutet, im Advent, in Erwartung einer besonderen Ankunft zu leben. Und dann genau am Heiligabend 1997 kam dann unser Erstgeborener, unser Johanna, zur Welt. Lass uns in diesen Adventstext ein bisschen eintauchen. Nachdem Maria vom Engel Gabriel vernommen hatte, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, auch ein Kind erwartet, macht sie sich auf den Weg zu Elisabeth, zu ihrer Verwandten. Wir wissen nicht, in welche jüdische Stadt im Bergland von Juda Maria eilte. Der Text berichtet uns nur, dass sie schnell oder in Eile zu Maria oder zu Elisabeth ging. Und ich glaube, dadurch kommt etwas von diesem äußeren Druck zum Ausdruck, unter dem Maria stand. Wahrscheinlich wollte sie diesen Skandal meiden, der in Nazareth unausweichlich entstehen würde, wenn ihr Zustand bekannt wurde. Und ich kann mir vorstellen, wie ermutigend die Begegnung mit Elisabeth gewesen sein muss. Die Stichworte, die diese Begegnung kennzeichnen, sind Freude, Demut, Segen und Frieden. Es ist wirklich beeindruckend, wie Elisabeth, die um einiges älter war als Maria, diese aufmuntert und ihr eine echte Glaubensstärkung auf ihrem Weg ist. Und sobald Elisabeth die Stimme Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und wir können sagen, das war so eine geheimnisvolle Reaktion des ungeborenen Vorläufers Johannes auf die Ankunft des ungeborenen Messias, Jesus. Wir haben gelesen, dass Elisabeth vom Heiligen Geist, der hier geheimnisvoll am Wirken ist, erfüllt wird und ohne vorausgehende Erklärung erkennt, dass Maria schwanger ist. Aber sie erkennt noch weit mehr als nur die Schwangerschaft Marias. Sie erkennt auch den, der bald geboren werden soll, den Herrn. Sie beugt sich tief vor diesem Herrn und spricht dessen Mutter den Segen zu. Was können wir aus ihren Worten entnehmen? Nun, erstens, da ist keine Spur von Eifersucht in ihrem Herzen, sondern nur Freude. Freude, dass das ungeborene Kind ihr Herr sein wird, Vers 43. Elisabeth kann Maria den Segen zusprechen. Sie ist die gesegneteste aller Frauen, weil ihr das Vorrecht gegeben war, den Messias, sprich den Erlöser, zur Welt zu bringen. Zweitens ist Elisabeths demütige Haltung ebenfalls hier beeindruckend. In Vers 43 bringt sie die Freude zum Ausdruck, die sie empfindet, teilzuhaben an diesem Heilsplan Gottes. Für Elisabeth war es eine besondere Gnade, in der Gegenwart des ungeborenen Erlösers zu sein. Der ganze Abschnitt vermittelt also ein harmonisches, friedevolles Begegnen. Und es wird deutlich, dass der Friede Gottes diejenigen erfüllt, die ihren Platz in Gottes Plan dankbar annehmen und akzeptieren. Und dann folgt in Vers 45 eigentlich die erste Seligpreisung im Lukas-Evangelium. Elisabeth preist Marias Glauben. Sie weiß, dass Freude und Segen die erfüllt, die glauben, dass Gott das hält, was er verspricht. Dieser Segen, den Elisabeth der Maria zusagt, wird zu einer allgemeinen Wahrheit, die nicht nur Maria, sondern auch uns angeht. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, glauben zu können, dass Gott seine Versprechen hält. Wenn Gott in unser Leben eingreift, dann sollten wir uns freuen und ihm vertrauen, dass er auch vollbringen wird, was er verheißen hat. Mit dieser Gewissheit in unseren Herzen können unsere Begegnungen eine ganz andere Qualität bekommen. Die Begegnung dieser zwei Frauen im Advent veranschaulicht, wie Ermutigung und Stärkung im Glauben geschehen kann, indem man mit einer demütigen Haltung einander segnet und dem anderen Gutes zuspricht. Lernen wir doch von Elisabeth und Maria. Denken wir mal darüber nach, wie begegnen wir uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit? Wie begegnen wir uns? Sind unsere Begegnungen nur höflich, oberflächlich, freundlich, zurückhaltend? Oder haben sie auch etwas von einem gewissen freudigen, ermutigenden Tiefgang? In unserer hektischen Vorweihnachtszeit will doch keiner lange Begegnungen. Jeder will so schnell wie möglich seinen Einkauf erledigen. Da bleibt doch keine Zeit für längere, tiefere, aufbauende Gespräche. Jeder ist mit sich beschäftigt. Wie können wir in unseren Begegnungen Worte gebrauchen, die aufbauen, die ermutigen und die unseren Nächsten Kraft geben, stärken auf seinem Lebensweg? Diese Woche habe ich einen Artikel gelesen mit dem Titel »Worte sind das größte Geschenk«. Und da ermutigt der Autor, statt sich zu viel den Kopf zu zerbrechen, welche Geschenke soll ich wem kaufen, sollten wir doch lieber viel mehr Zeit darin investieren, für unsere Lieben und den Menschen, denen wir auch was schenken wollen, Worte der Ermutigung, der Stärkung, der Anerkennung, der Freude zu finden und diese eben auf eine Karte oder in einen Brief zu schreiben. Eben persönliche Gedanken und Worte auf Papier zu bringen und vielleicht nicht nur so das inflationäre frohe Weihnachten, alles Gute im neuen Jahr hinzuschreiben. Gute Worte haben eine unglaubliche Kraft. In einem gewissen Sinne sind sie das Geheimnis von Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesu eigene Worte sollten uns schon bewegen, innezuhalten und über die Macht der Worte nachzudenken. Hört mal, was Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11. Da sagt er seinen Nachfolgern, ich sage euch das. Mit anderen Worten, ich spreche zu euch ermutigende Worte. Ich sage euch das, weil ich euch liebe, so wie mich der Vater geliebt hat. Und warum sage ich euch diese Worte? Damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Worte können ganz besondere Geschenke sein. Auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und liebe Geschwister, wollen wir doch Menschen sein, die gerade jetzt in unseren Begegnungen andere mit guten, erbauenden, segnenden Worten ermutigen und im Glauben stärken. Und lass uns Menschen sein, die ihren von Gott zugedachten Platz akzeptieren und demütig annehmen. Es ist so leicht, eifersüchtig zu werden auf das, was unser Nächster ist oder was er tut oder was er hat. Dieser Text, der lehrt uns, den Platz, den Gott uns zugedacht hat, im Leben dankbar anzunehmen. Man könnte das Vorbild Elisabeths noch weiter auf uns anwenden. Ich glaube, es liegt auch viel Segen darauf, wenn wir uns über die Rolle oder den Platz, über die Begabung, die andere haben, ehrlich freuen können. Gott hat jeden Einzelnen von uns einzigartig geschaffen. Wir haben verschiedene Gaben und Verantwortung in unserem Leben und wir dürfen in unseren Begegnungen uns selbst sein. Und wie schön wäre es, wenn jede Spur des Neids und der Eifersucht erkannt und ausgelöscht wird, sodass wir in unseren Begegnungen ehrlich einander ermuntern und stärken können im Glauben. Echte, ehrliche, ermutigende Begegnungen im Advent, das wünsche ich uns allen. Nein, zweites können wir aus diesem Text heute erkennen. Nicht nur gute, erbauende, glaubensstärkende Begegnungen sollen die Adventszeit kennzeichnen, sondern auch der Lobpreis gehört zum Advent. Maria, sie antwortet auf die Begrüßung Elisabeths mit einem Loblied, das den meisten von uns bekannt ist als das Magnificat. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Lobpreis der Maria. Maria ist eine Frau im Advent, die als Antwort auf die ihr widerfahrende Gnade einen Lobpreis auf Gott ausspricht. Und als erstes lobt sie in den Versen 46 bis 49 den Herrn für das, was er für sie persönlich getan hat. Sie preist ihn von ganzem Herzen und ihr Geist jubelt vor Freude über Gott, ihren Retter. Und wenn Maria von Gott, meinem Retter, spricht, dann deutet das auf eine persönliche Erwartung. Die Juden in Israel warteten auf den verheißenen Heilsbringer und Maria wusste, dass sie die Auserwählte war, die diesen Retter zur Welt bringen würde. Und sie wusste auch, dass sie diesen Retter persönlich braucht. Damit entpuppt sich die Lehre, die behauptet, dass Maria bei der Empfängnis durch den Geist sündlos war, als unbiblisch. Maria ist sich bewusst, dass auch sie einen Heiland braucht. Sie ist nicht sündlos und somit auch nicht Miterlöserin. Mich fasziniert das immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese. Gott hat nicht die Tochter des Herodes und auch nicht die Tochter des Kaisers Augustus auserwählt, um die Trägerin seines Sohnes zu werden, sondern ein armes, ein unscheinbares jüdisches Mädchen. Und wenn Maria betet, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen, dann ist diese Aussage in Erfüllung gegangen. Maria hat eine besondere Stellung unter den Frauen, weil sie das Vorrecht oder die Gnade bekommen hat, den Messias zur Welt zu bringen. Die Bibel spricht aber an keiner Stelle, dass Maria deshalb angebetet werden soll. Sie wird glückselig gepriesen in dem Sinne, dass viele Generationen sich erinnern an das einfache jüdische Mädchen, die den Retter zur Welt bringen durfte. Sie war die privilegierteste unter den Frauen. Ich erläutere das etwas hier genauer, weil diese Stelle oft missinterpretiert wird, um den Messiaskult zu begründen, den Marienkult zu begründen. Also, dass Maria eine Stellung hat, in der sie auch angebetet werden soll. Ich glaube nicht, dass diese Stelle das hier uns sagt. In Vers 48 bis 49 preist sie ihren mächtigen Gott, der nicht den Menschen gleich ist, sondern der heilig, das heißt abgesondert ist und der souverän regiert und Großes an ihr, einer geringen und unbedeutenden Frau, getan hat. Ich lese das und ich muss denken, diese Maria hat wirklich ein demütiges Herz. Sie war überwältigt und konnte es kaum fassen, dass Gott jemanden wie sie in einer solch unbedeutenden Lebenslage ausgesucht hatte, um mit ihr Geschichte zu schreiben. Sie sollte den Messias, den Erlöser zur Welt bringen. Das konnte sie kaum fassen. Und ich lese darin auch diesen Gedanken, Demut und Lobpreis gehören untrennbar zusammen. Denn nur echte Demut führt zu echtem Lobpreis. Der Stolz steht dem Lobpreis immer im Weg, denn er will nicht jemand anderen anbeten, sondern er will nur sich selbst anbeten. Der Stolz veranstaltet einen Wettkampf mit Gott. Stolz will die Ehre für sich selbst. Er will sie nicht Gott geben. Maria aber sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin eine geringe, unbedeutende Frau. Jeder, der Gott anbeten will, muss sich ihm in diesem Geist nähern. Und dann preist sie Gott für sein Wirken unter denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Wir merken also hier, vom Persönlichen geht es zu den anderen, das Spektrum weitet sich aus, es wird breiter. Gott hat sich nicht nur groß und mächtig erwiesen, der frommen, einfachen, unscheinbaren Magd Maria, sondern seine Barmherzigkeit gilt denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Das bedeutet hier, die Barmherzigkeit gilt denen, die ihn fürchten. Es geht um Ehrfurcht. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn ist es, das Böse zu hassen. Diejenigen, die Gott als Gott anerkennen und die als Folge davon das Böse hassen, erleben seine Barmherzigkeit. Maria lobt also die Barmherzigkeit Gottes, die zeitlos, unverändert jeden erreicht, der Gott anerkennt, sich ihm unterstellt und ihn ehrt. Und sie ist eine unter vielen, die Gottes Barmherzigkeit erfahren hat. Und dann in Vers 51 rühmt sie die Macht Gottes. Gottes Arm ist wirklich nicht zu kurz. Er steuert das Weltgeschehen und erfüllt seinen Heilsplan. Und die Hochmütigen und Stolzen werden seine Macht zu spüren bekommen. Hochmut, meine Lieben, ist eigentlich nichts anderes als eine Unabhängigkeitserklärung von Gott. Wenn jemand meint, sein Leben ohne Gott leben zu können, dann ist das im Grunde nichts anderes als Hochmut. Und ich denke, Maria stellt uns hier in ihrem Loblied einen Kontrast vor Augen zwischen denen, die abhängig von Gott sind, die Gott anerkennen und sich ihm in Ehrfurcht unterordnen, und denen, die ihr Leben getrennt von Gott, ohne Gott, nur für sich leben wollen. Und dann in Vers 52 spricht der Lobpsalm Marias von Herrschern und von Unterdrückten, und letztlich preist sie da, wenn wir genau hinschauen, die Souveränität Gottes. Und ich denke, sie hat bestimmt auch an die römische Besatzungsmacht gedacht. Sie wusste vielleicht auch aus dem Wort Gottes, aus dem Alten Testament, dass die Mächtigen dieser Welt letztlich nicht die absolute Autorität haben. Sie hatte aus Gottes Wort gelernt, wie Weltreiche kamen und wie sie wieder gingen. Der Allerhöchste setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er, der Allmächtige, bleibt. Und von ihm heißt es in Daniel 4, ist eine gewaltige Aussage, dessen Gewalt ewig ist und gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Das ist wohl eine bekannte Tatsache. Gott hat in der Vergangenheit Mächtige von Thronen hinabgestoßen und sogenannte Nobodies, Schwache und Verlierer erhöht. Und er wird das auch in Zukunft tun, immer wieder. Wir haben es schon so oft erlebt, auch in unserer jüngeren Geschichte. Ein Honecker oder ein Ceausescu. Mächtige, wo man vorher dachte, wer kann sich an die auch nur heranwagen, waren plötzlich nicht mehr da. Und für mich wird Weihnachten 89 immer in einer sehr lebendigen Erinnerung bleiben. Das werde ich nie vergessen, als die Mauer plötzlich fiel, die Grenzen offen waren, wie von einer unsichtbaren Hand weggestoßen. Das hätte niemand vorher sich auch nur träumen lassen. Und dann in Rumänien, dieser 25. Dezember 1989, als die Nachricht durchbrach, dass Ceausescu, dieser Despot und Diktator, der sich schon jahrelang sozusagen anbeten ließ, buchstäblich, habe ich selber gelesen in den Zeitungen, Lobpreislieder auf diesen Führer. Und wo er immer abgebildet wurde, ganz groß mit seiner Frau, als der Vater und die Mutter des Landes. Plötzlich waren sie nicht mehr da. Und Freude brach aus, weil nochmal ein Mächtiger, ein Herodes vom Thron gestürzt wurde. Und so wie Gott in der Vergangenheit die Unterdrückten erhöhte, so wird er es auch in Zukunft tun. Und dann in Vers 53 spricht Maria den Unterschied zwischen den Armen und den Reichen an. Gott ist mächtig, die Hände der Hungrigen zu füllen und Reiche mit leeren Händen wegzuschicken. Und ich denke, diese Aussage, die wird sich vollkommen erfüllen in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, um sein sichtbares Reich hier aufzurichten. Aber ich glaube, wir können aus dem Text auch schon hier heraushören, dass Gott die Armen nicht ignoriert, sondern er kennt sie. Und er wird sich sicher ihrer annehmen, weil aus seiner Sicht sind alle Menschen gleich, egal ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß. In unserer gutbürgerlichen Mittelklasse-Gesellschaft gibt es nicht viel Raum für die Armen. Und wir denken natürlich schnell, der Staat soll sich darum kümmern. Wir sind doch Steuerzahler und zahlen wirklich genug Steuern. Wir sind ein Sozialstaat. Dabei glaube ich, es ist erstmals gar nicht unser Geldbeutel gefragt, sondern unsere Haltung. Haben wir überhaupt ein Herz für die Armen und die Außenseiter und die Ausgegrenzten und diejenigen, die anders sind als wir. Oft meinen wir, die Reichen wären die Gesegneten und die Mächtigen. Aus Gottes Sicht sieht es offensichtlich anders aus. Er wird in seinem Reich sich der Armen erbarmen. Und Jesus hat das ganz klar veranschaulicht, schon während der Zeit hier auf der Erde. Er liebte die Armen, er identifizierte sich mit ihnen. Und so möchte ich einfach diese Frage im Raum stehen lassen. Was bedeuten uns die Armen? Als letztes preist Maria die Treue Gottes. Sie erhebt den Herrn wegen seiner Treue zu Israel, die sich darin zeigt, dass er die Verheißungen erfüllt, die er Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Maria war sich bewusst, dass die Geburt ihres Kindes die Erfüllung der Verheißungen an Israel bedeutete. Gottes Handeln mit seinem Volk ist also motiviert von seiner loyalen Bundesliebe. Bis heute noch. Und wir können eins sicher wissen, gerade auch in Bezug auf das Volk Israel. So wie diese Verheißungen in Erfüllung gegangen sind, werden auch noch die Verheißungen in Erfüllung gehen, die noch nicht geschehen sind. Gott wird es tun. Das Volk Israel hat einen ganz bestimmten Platz auf der Bühne der Weltgeschichte. Wir werden das noch erleben. Wir werden es sehen. Weil Gott steht zu seinen Verheißungen und es sind noch viele Verheißungen noch nicht erfüllt mit diesem Volk. Und diese Liebe zu seinem Volk, die er hat, sollte uns als diejenigen, die auch zu Gottes neuem Volk gehören, motivieren, sein Volk Israel auch zu lieben. Wir haben also heute in dieser Botschaft über dieses Thema Begegnung und Lobpreis im Advent nachgedacht. Von Maria und Elisabeth haben wir gelernt, dass auch wir in unseren Begegnungen uns mit guten, vom Geist Gottes motivierten Worten ermutigen und im Glauben stärken sollen. Und deshalb nochmal die Frage: Wie sieht das aus in unserem Leben? Ist es wirklich unser Ziel, in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen unseren Nächsten auf diesem Weg im Glauben zu stärken? Das kann, so wie uns das Elisabeth hier zeigt, durch gute, ermutigende Worte geschehen. Es kann geschehen, indem man Anerkennung und Freude vermittelt. Können wir uns wirklich neidlos freuen über unseren Bruder, über unsere Schwester und über den Platz und die Gaben, die ihnen gegeben wurden? Wenn wir das wirklich können, dann sollten wir uns überlegen, wie wir das zum Ausdruck bringen in unseren Begegnungen. Und wir werden welche in diesen Tagen sicherlich haben. Begegnungen mit Verwandten, Begegnungen mit Freunden. Glaubensstärkung kann auch ganz praktisch so aussehen, dass man dort anpackt, wo Hilfe gebraucht wird. Das ist ja hier ganz praktisch irgendwie. Maria durfte in dem Haus von Elisabeth diese Zeit verbringen. Sie durfte dort leben, in diesem Haus, wurde aufgenommen, wurde integriert. Der Alltag blieb aber der gleiche. Und man musste bestimmt, die Frauen mussten bestimmt ihr Fladenbrot backen und das Essen vorbereiten, gewisse Arbeiten verrichten um das Haus. Also ermutigende Begegnung kann sehr wohl auch was zu tun haben mit praktischer Hilfe. Es kann auch so aussehen, dass man einmal eine vielbeschäftigte Mutter entlastet, indem man ihr sagt, du, ich bin bereit, bei dir mein Baby zu sitten. Es gibt bestimmt unzählige Möglichkeiten in unserem Alltag, unsere Begegnungen nicht nur oberflächlich zu halten, sondern sie zur Glaubensstärkung zu gestalten. Das Zweite, was wir aus Gottes Wort betrachtet haben, war das Loblied Marias. Wer eine persönliche Beziehung zu Gott hat, der kann mit Freuden in Marias Loblied einstimmen, weil er ein Wartender ist, der auf seinen Erlöser wartet, der nicht als Baby wiederkommen wird, sondern in Macht und Herrlichkeit, so wie die Bibel uns das lehrt. Das Loblied Marias hat uns Gottes Barmherzigkeit, aber auch seine Macht und seine Treue vor Augen gestellt. Maria konnte Gott in ihrem persönlichen Advent loben. Und es ist mein Wunsch, dass wir als Wartende mit vollem Herzen und mit ganzer Gewissheit in dieses Lied einstimmen können, wissend, Jesus Christus, der große Gott und der Retter, er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und es ist auch mein Gebet, dass auch diejenigen unter uns, die das jetzt noch nicht sagen können, dass sie eine lebensverändernde Begegnung mit Gott hatten, dass sie diesen Gott, von dem wir hier reden, vielleicht gerade in dieser Vorweihnachtszeit, gerade in diesem Weihnachten 2017, persönlich erfahren, innerlich empfangen und somit auch zu Menschen im Advent werden, zu Wartende werden, die Jesus, der wiederkommt, wirklich von ganzem Herzen lieben und dann auch loben können. Der Erwartung geht offensichtlich eine Begegnung voraus, die jeder von uns persönlich erleben muss. Möge uns Gott allen, das ist mein Gebet, in ganz neuer Weise in dieser Adventszeit begegnen, dass wir Menschen sind, die ihn so wie Maria von ganzem Herzen loben können. Amen.